Ein katholischer Kardinal aus dem Vatikan wird in Syrien ermordet und in ein Fass mit Olivenöl eingelegt in die italienische Botschaft gebracht. Wie kann das passieren? Wer hat das getan? Das soll der syrische Kommissar Baroudi gemeinsam mit seinem italienischen Kollegen Mancini herausfinden. Die geheime Mission des Kardinals, so heißt der neue Roman von Rafik Shami, ein Roman über die syrische Gesellschaft vor dem Bürgerkrieg, auch über Religionen, auch über die Liebe, grundiert mit Krimi-Elementen. Rafik Shami ist bei uns. Guten Tag, Herr Shami.
Guten Tag.
Ihr Roman ist auch ein spannendes Buch über Religionen, über den Glauben und Aberglauben. Gewidmet haben Sie das Buch Ihrer verstorbenen Mutter, die, so heißt es in der Widmung, Ihnen jedweden Aberglauben mit Ihren Geschichten vertrieben hat. Wie hat sie denn das gemacht?
Sie hat sich immer Sachen überlegt, weil der Aberglaube um sich gegriffen hat. Und die Leute liefen nur noch mit Amuletten, mit Kreuz Christi angeblich, Stückchen Holz von Kreuz Christi, die sogar die Schusswunden heilen und so weiter. Meine Mutter erzählte immer eine Gegengeschichte. Die sagte, wenn Jesus so viel Holz am Kreuz hatte, dann war er nicht auf der Erde gekreuzigt, sondern auf Mars oder auf dem Mond. So viele Männer laufen mit diesen Hölzern. Die hat viele, viele lustige Erlebnisse von Leuten, die wirklich hunderte von Kilometern gekommen sind, um bestimmtes Öl, was der heiligen Thekla gesegnet hat, zu nehmen. Und dann haben sie einen Schluck genommen und da hatten sie Durchfall. Das sind ihre Geschichten. Und wir haben uns kaputt gelacht als Kinder, wenn sie das erzählt hat. Sie war sehr gläubig, hatte aber einen Instinkt gegen den Aberglauben, weil sie sagte immer, das zerstört den Glaube, denn da muss man die Grenze ganz festhalten zwischen Glauben und Aberglauben.
Das ist ja die entscheidende Frage. Wo ist denn die Trennlinie zwischen Glaube und Aberglauben? Aberglauben ist eher Magie. Wahrhafter Glaube hält auch der Vernunft stand. Ist es das?
Nicht so. Die Vernunft kann manchmal auch beim Glauben scheitern, etwas Beweise zu finden und solche Dinge. Der Aberglaube nennt sich nie Aberglaube, sondern ist getarnt. Anfängt in eine Scharlatanerei und Geschäfte zu werden. Es gibt keinen Aberglaube umsonst. Es ist immer ein Geschäft. Geschäft mit der Angst, Geschäft mit der Krankheit, Geschäft mit dem Neid, Geschäft, Geschäft, Geschäft. Dann ist das Aberglaube, auch wenn das wirklich der Name Jesus Christus oder Maria missbraucht wird. Der wird ja als Tarnung genommen. Man habe gerade mit Jesus gesprochen und man habe eine Sendung erlebt, eine Begegnung erlebt mit der heiligen Maria.
Ihr Buch enthält viele interessante Betrachtungen über den Aberglauben. Sie schreiben, dass Aberglaube am besten in elenden oder übersättigten Gesellschaften gedeiht, denn in elenden Gesellschaften suchen die Menschen Halt und sei es an einem Spinnenfaden, den sie für ein Rettungsseil halten, und in übersättigten Gesellschaften finden die Menschen durch nichts mehr Befriedigung. Unerträgliche Leere breitet sich in ihrer Seele aus. In fernen Welten und Sphären suchen sie dann Befriedigung. Zitat Ende. Ist das zwangsläufig so oder wie kann man diesen pseudo-sinnstiftenden Fallen, die es ja sind, eigentlich entgehen?
Im Grunde, indem man immer liest und immer mehr liest und immer sich informiert. Leider Gottes, das wird immer mehr jetzt, das beobachte ich. Also diese Massen von Menschen, die nur noch ihr Smartphone gucken. Ich habe nichts gegen das Gerät, ich habe aber gegen die Versklavung dieses Gerätes. Der versklavt ihre Seelen, die sich nicht mehr rechts und links gucken, die manchmal auf der Straße sogar gegen Menschen stoßen. Und da kommen dann heilversprechende Lösungen. Sei du selbst, mach dich glücklich, sei erfolgreich als Manager. Hier ein Seminar in Indien für eine Woche, dann kannst du besser das machen und so weiter. Das heißt, in der elenden Gesellschaft hat man keine Krankenversicherung, hat man nichts. Man hat sofort vom Scharlatan eine simple Erklärung. Du bist ganz toll, aber ein Neidauge hat dich getroffen. Hier ein Saft und durch die Suggestion manchmal fühlt man sich für 5 Minuten besser, nicht wahr? Das ist der Ansatz für die Abhängigkeit. Jetzt kommen wir zu unserer Gesellschaft hier. Diese Übersättigung ist oberflächlich. Wenn man das begreift, ist man fern von dem Aberglaube, ist oberflächlich. Unsere Seele soll reicher werden, soll bereichert werden, soll Kontakt aufnehmen zu anderen Kulturen und nicht durch Hare Krishna-Tanz und was weiß ich für Sachen. Das ist irrsinnig. Also ich habe erlebt, wirklich erlebt, radikale Marxisten aus Heidelberg, wo ich studiert habe, verschwinden plötzlich, weil sie sich nicht mehr befriedigt fühlten, weil der Marxismus sie nicht weitergebracht hat in ihrem Glauben. Und da gehen sie nach Indien und kommen sie als Hare Krishna-Anhänger und heute sind sie AfD-Wähler. Das ist diese Lehre in der Suche nach etwas noch Spannenderes, etwas das muss man aufgeben und lieber in dem Ort, wo er lebt, nach vernünftige Beschäftigung, nach vernünftigen Gedanken, nach kritischen Auseinandersetzungen mit unserer Zeit, da hat man mehr als eine Erfüllung.
Und das kann auch sinnstiftend sein.
Natürlich, ja. Und auch wirklich auch Genuss werden. Ich glaube nicht, dass diese Kinder, die protestieren gegen die Umweltzerstörung, gequält das machen, sondern die lachen und die fühlen sich wohl, indem sie das Gefühl haben, wir machen etwas für die Zukunft. Ob das jetzt direkt wirkt oder nicht direkt, aber das ist sinnstiftend, wie Sie sagen. Und nicht jetzt die innere Leere, weil wir uns einbilden, wir sind versichert von der Geburt bis zum Tod, das ist ja alles toll und ich habe alles. Das ist nicht, das ist das tierische Befriedigung unserer primären Bedürfnisse. Erhöhen wir das nicht zu einer Philosophie. Kehren wir zurück und schauen wir, was uns fehlt. Der weite Blick, die Verbrüderung mit anderen Völkern, die Rücksicht auf die Kinder, die Beachtung der Frau auf Augenhöhe. Das sind Werte, die bedeuten Arbeit an sich selbst. Und die geben dann vernünftige Ergebnisse.
Um diese Werte geht es natürlich auch in Ihrem Buch. Kommen wir auf die geheime Mission des Kardinals zu sprechen, der in Syrien ermordet wird. Er kommt aus dem Vatikan und reist in einem geheimen Auftrag nach Syrien. Können wir was über den Auftrag verraten, ohne jetzt zu spoilern?
Leider nicht. Ich bin aber gläubig. Wenn ich das verrate, dann werden viele Menschen enttäuscht. Also er kam mit offiziellen Missionen, die Suche nach einem Heiligen, Anerkennung oder Nicht-Anerkennung oder Aberkennung. Er soll urteilen, er ist in dieser Kommission im Vatikan und dann eine Einweihung einer Kirche, weil die renoviert wurde, neu renoviert wurde. Und die dritte Mission wird erst auf Seite 360 bekannt gegeben. Und ich empfehle den Zuhörern und Zuhörern, diese Spannung selber zu entdecken.
Da stecken viele Spannungselemente in Ihrem Buch. Also diese offiziellen Missionen, er soll schauen, ob da eine heiligmäßige Person auch zur Heiligsprechung taucht. Das haben Sie gerade angedeutet. Aber vielleicht kann ich doch darüber reden, dass der Kardinal selbst, wenn wir ein bisschen in sein Inneres schauen, auch in eine schwere Glaubenskrise geraten ist. Er reist nach Syrien auch, um sich selbst auf die Probe zu stellen. Im Roman schreiben Sie, sein Glaube war erschüttert und er machte sich schwerwiegende Gedanken, ob er in der Diskussion um diese Wunderheiler in Syrien, über die wir gerade gesprochen haben, eigenen Vorurteilen aufgesessen war. Nun findet er leider nicht seinen Glauben, sondern den Tod. Oder findet er doch mehr? Immerhin bleiben da aufschlussreiche Notizen von ihm, die sich nach seinem Tod finden.
Man muss wissen, dass die Katholiken in Arabien sich benachteiligt fühlen, weil der Himmel ja von Europäern besetzt ist. Das ist ja eine Tatsache, das ist nicht ein Vorurteil von Rafik Shamir. Suchen Sie mir einen syrischen Heiligen. Bitte sagen Sie mir nicht im ersten Jahrhundert, da war die Religion noch bei uns. Also, seitdem sie in Europa ist, sind weder Heilige aus China, noch aus Afrika, noch aus Arabien, noch aus Pakistan. Niemand ist mehr heilig als ein paar Europäer. Manchmal sind das Könige, sind das wirklich regelrechte Verbrecher wie Ludwig der IX. Und das protestieren die Katholiken bei uns. Warum eigentlich nicht? So, das war ja der Motor dieser Akzeptanz, dass er kommt. Er aber selbst war langsam müde von diesen Heiligsprechungen in Rom. Er war ein Gegner der Heiligsprechung, vor allem bei Padre Pio, weil viele Nachweise waren, dass dieser Padre ein Scharlatan war. Und deshalb kam er mit dem Auftrag, innerlichen Auftrag, deshalb geriet er in Schwierigkeit mit sich selbst, möglichst niemand anzuerkennen. Und nun begegnet er dem Bergheiligen, der sogenannte Bergheilige. Er ist ein Heiler, ein fantastischer Heiler, hat er die indische, die chinesische Medizin gelernt und er kann wirklich heilen durch seine Hände. Es gibt solche Beispiele in der Geschichte, aber es hat mit Heiligtum nichts zu tun. Und ist selbst fasziniert, so fasziniert, dass er sich bremsen musste. Dieser Konflikt erscheint erst am Ende in seinem Tagebuchnotizen, dass er wirklich mit diesem Mann viel, viel mehr Nähe fühlt, obwohl er Moslem, der in einer Kirche sitzt, nicht wahr? Also ein Moslem, der an Mohammed, den Propheten, großen Propheten, glaubt, aber als Jesus-Anhänger ist. Weil Mohammed ja war ein Staatsmann, ein genialer Staatsmann, aber war kein Heiler. Jesus war der große Heiler, der Tote sogar erweckt hat und Gelähmte gehen ließ und so weiter, Blinde sehen ließ auch. Und das hat ihn fasziniert, das hat ihn sehr fasziniert. Aber wie gesagt, der Konflikt bleibt bis zum Ende auch.
Sie lassen das offen, da bleibt auch eine Ambivalenz, denn diese Notizen von diesem ja durchaus zweifelhaften, aber nicht unsympathischen Bergheiligen, die enthalten ja viele Wahrheiten, auch über das Gebet als Gespräch mit Gott, über die Freiheit und über die Harmonie, über die Feindesliebe, sehr zentral. Das sind ja große Gedanken, die sich der Kardinal da notiert hat, oder?
Ja, und die habe ich eigentlich nicht erfunden, sondern das sind die Lehren der Sufis, die auch verhasst wurden von den Islamisten. Sie müssen wissen, die Islamisten haben in einer Stadt, wenn sie erobert haben, diese Verbrecher der IS, haben die Sufisten an erster Stelle umgebracht. Weil die ja die Arme öffnen für alle Religionen und wollen sie umarmen. Und das ist genau der tödliche Punkt für die Verbrecher, die sagen, wir sind die einzigen Richtigen, alle Schiiten und Aluiten, Christen sind Verräter. Diese Prinzipien der Liebe, das ist ja christliche Prinzipien, aber die Sufi haben das in dem Islam praktiziert. Und daher habe ich das für spannend gefunden, zu sagen, wie nah wir einander sind. Wir haben nicht alles erfunden, wir sind nah aneinander. Und daher ist es berechtigt, dass der Kardinal sehr fasziniert von diesen Lehren und sagt, was haben wir alles vergessen unterwegs, die Christen, seit den Kreuzzügen. Der Glaube mit Gewalt, das haben die Muslime auch gemacht. Also Eroberung Länder und alle müssen Muslime werden. Dass es ein anderer Weg für die Religion gibt, die Liebe.
Sie haben es bereits gesagt, Sie gehen sehr kritisch mit dem eurozentrischen Katholizismus um. All die europäischen Heiligen geben Sie da als Beispiel an. Sie steigen auch ein in den interreligiösen Dialog. Sie kritisieren Papst Benedikt, seine Regensburger Rede. Sie fassen das sehr eindrucksvoll in Ihrem Buch zusammen. Da vergleichen Sie auch den Koran mit der Bibel. Es wird ja immer gesagt, der Koran, der ruft zur Gewalt auf. Und Sie beweisen eigentlich das Gegenteil, denn genauso viel, wenn nicht noch viel mehr Stellen zum Aufruf zur Gewalt lassen sich in der Bibel finden.
Wissen Sie, ich bin in der Seele ein Chemiker. Und als der Papst diese Rede gehalten hat, beziehungsweise nicht seine Rede, sondern sie wurde für ihn geschrieben, von einem hasserfüllten Berater. Den kenne ich auch. Da war ich wirklich geknickt. Was redet er da? Was redet er da? Und da habe ich recherchiert und habe die Stellen in der Bibel gefunden. Ich lese oft die Bibel. Ich habe die Stellen gefunden. Wir sollen leise sein als Christen und als Juden, wenn man über den Islam redet. Weil wir haben genug Stellen, die Gewalt gegen Kinder sogar, damit sie sich nicht wachsen und dann sich rächen an den Eroberer. Und das ist etwas, was Papst Benedikt immer wieder begangen hat, indem er zum Beispiel die Juden als auf der irren Weg betrachtet und erst werden sie gut, wenn sie Christen werden. Entschuldigung, das ist eine Weltreligion, genau wie die anderen. Was reden Sie wieder da? Wir müssen die Hand reichen an die Buddhisten, das hatte Christus vorgemacht. Also was erfinden wir Neues hier? Und deshalb war diese Stelle sehr genau recherchiert und kritisch. Ich möchte mit dem Roman, was viele Kritiker nicht verstehen, etwas vermitteln, nicht belehren, etwas vermitteln, was uns fehlt. Was auch früher gültig war, dass die Menschen miteinander saßen. Was jetzt auch in kleinen Kreisen immer gelingt. Also ich erzähle im Roman, wie Barudi und Mancini in ein Kloster gehen und der Gründer des Klosters ist ein Italiener. Ein Italiener, der gesagt hat, in diesem Kloster werden die Kinder Abraham miteinander reden. Deshalb hat er eine Kirche fast nach einem Modell einer Moschee gemacht, also mit Teppichen auf dem Boden, man geht barfuß rein, man hockt auf dem Boden miteinander und redet. Und dieser großartige italienische Jesuit wurde von dem IS später umgebracht. Das ist für mich ein Vorbild. Dieser Dialog in Liebe und auf Augenhöhe. Und nicht, dass wir, wie Papst Benedikt, von oben herab, die Katholiken sind die einzigen Richtigen. Wenn er nicht Angst vor der evangelischen Kirche hätte, er auch der evangelischen Kirche empfohlen, katholisch zu werden. Also.
Sie machen das jetzt sehr geschickt. Also Ihr Buch ist jetzt alles andere als eine Predigt, eine Aufforderung zum interreligiösen Dialog. Das ist sicher auch. Aber Sie benutzen ja den Krimi als Lokomotive, um uns diese theologisch interessanten Zusammenhänge zu erklären, oder?
Ja, Sie haben mich erwischt. Das ist richtig so. Ich habe mehrere Modelle angefangen. Ich bin immer noch ein Chemiker. Ich experimentiere gern. Und die Zeit nehme ich mir. Ich habe mehrere Modelle angefangen. Was ist der beste Punkt, den ich erreichen kann ohne Predigt? Über Glaube und Aberglaube zu reden, ist sehr leicht dann ins Predigen zu geraten und Moralisieren zu geraten. Und wir sind die Feinen und bitte schützt euch vor dem Aberglaube. Und da habe ich gesagt, was machst du denn? Vielleicht jemand, der im Sterben liegt und hat keine Hemmung mehr, die Wahrheit zu sagen, so ironisch, satirisch. Das ermüdet aber. Nach 50, 60 Seiten würden sie müde sein. Jetzt hör auf mit deinem Zynismus im Bett. Also du stirbst und du hast keine Angst mehr, aber wir haben Angst hier. Also. Und dann habe ich gesagt, Krimi. Und plötzlich erinnerte mich an meinem Roman Die dunkle Seite der Liebe, wo der Kommissar Barudi dort angefangen hat als Anfänger mit Leidenschaft und hat einen auf die Nase gekriegt vom Geheimdienst. Da habe ich dann die Jahre berechnet, der kann jetzt als letzter Fall als Rentner machen. Und Krimi eignet sich, als Lokomotive. Man zieht die Leser mit Spannung rein, indem rechts und links immer vom Aberglaube die Erzählung ist, nicht wahr? Aber es ist kein Kriminalroman, sondern ein gesellschaftlicher Roman, grundiert mit kriminalistischen Untersuchungen.
Und auch eine tolle Liebesgeschichte oder auch ein Charakterporträt von verschiedenen Menschen, auch wie jemand zum IS geraten kann. Also da steckt so viel in Ihrem Roman drin. Jetzt haben wir so viel über Religion geredet. Gestatten Sie mir im Domradio auch eine persönliche Frage. Sie haben in einem Interview einmal gesagt, dass Sie daran glauben, dass die Welt nicht von alleine zustande gekommen ist, also kein reines Zufallsprodukt ist, sondern dass es so etwas wie einen Schöpfer gibt. Was heißt das denn für das Leben?
Je mehr ich mich vertieft habe in die Atomphysik und in die feinsten chemischen Prozesse im Leben, umso mehr erschien mir die materialistische Haltung für naiv. Von Leuten, die noch nie Wissenschaft, Naturwissenschaft gemacht haben. Wie die Elektronen im Gleichgewicht mit den Protonen stehen, wie die Planeten immer und ewig auf diese Bahn laufen. Natürlich kann man mechanisch das erklären, aber wie kam das dazu? Deshalb gibt es einen Schöpfer, aber nicht so, wie wir das von den Gemälden in Italien mit dem langen Bart und so. Es kann sein, dass die viele Männer eine böse Überraschung erleben würden, dass sie dann in Jenseits eine Frau treffen, und vor allem eine farbige Frau. Das wäre das Maximum an Enttäuschung der weißen Männer. Ich möchte das nicht körperlich beschreiben. Es ist eine Kraft. Und die bedeutet für mich, viele Prozesse im Leben zu würdigen, die Schöpfung zu würdigen. Vor kurzem habe ich einen umwerfenden Film über Schmetterlingreisen von Marokko bis Großbritannien. Und das schaffen sie nicht mit einem Mal, sondern sterben sie in Frankreich. Und die nächste Generation nimmt die Reise weiter fort. Wir bewundern die Schwalben, wir bewundern die Gänse mit ihren umkreisenden Bewegungen. Aber Schmetterlinge, dessen Hirn nicht mal groß wie eine Linse ist, die wissen das in einer Generation noch, die Geschichte, die Reise auch nach Großbritannien und dann kehren sie von Großbritannien nach Marokko. Warum? Das ist ja das, was das für mich, für das Leben bedeutet. Das Leben wird das dann schöner dann.
Ja. Also der Wunder der Natur, in dem auch der Glaube drinsteckt, da kann man sich die Evolution ganz genau anschauen und als Glaubensbeweis auch drin.
Ja, und ich bin immer für Evolution, auch in der Gesellschaft. Das ist mal mein Problem mit dem sehr großen Radikalen in Heidelberg. Ich bin für Evolution. Wir brauchen länger, aber dafür stetiger und fester. Jeder Schritt befestigt sich etwas. Natürlich, wir sind dabei jetzt in einer Krise, wo wir merken, viele Errungenschaften werden zurückgenommen. Aber das ist kein Anlass zur Verzweiflung, sondern ein Anlass zum Kampf für diese, und zwar evolutionären Kampf, für diese Rückeroberung dieser Werte.
Jetzt haben wir ausführlich über die Religion und den Glauben in Ihrem Roman gesprochen. Jetzt darf aber nicht der Eindruck entstehen, dass Sie da eine Art Predigt geschrieben haben. Darüber haben wir gerade auch schon gesprochen, sondern der spannende Krimi-Hintergrund, der treibt die Handlung voran, die auch über das Leben in Syrien 2010, also kurz vor dem Bürgerkrieg, erzählt. Diese Herrschaft hat sich raffinierter als alle anderen Diktaturen in 40 Jahren stark gefestigt, schreiben Sie. Wir sind bis in die kleinste Zelle der Gesellschaft hinein terrorisiert oder korrumpiert, heißt es weiter in Ihrem Roman. Wie sehr ist denn die syrische Gesellschaft 2010 verseucht schon von der Diktatur?
Sehr eigentlich. Ich möchte das anders angehen durch den Kommissar Baroudi, die Hauptperson. Also in meinem letzten Roman Sophia war eine Frau die Heldin. Und dann habe ich all das in ihr abgelesen, was für die Gesellschaft wichtig war. Diesmal ist es ein Kommissar, der viel schluckt, weil er einmal eine Niederlage, eine herbe Niederlage gehabt hat. Und durch diesen Kommissar zeige ich, was an uns in Syrien kaputt ging. Durch diese raffinierte, hochqualifizierte Diktatur. Es ist nicht mehr diese primitive Diktatur von Idi Amin und Midi Amin, worüber wir lachen können. Also. Oder von Rumänien, Ceausescu. Das sind primitive Diktaturen. Heute ist die Diktatur viel raffinierter. Mit Psychologen, ausgebildeten Psychologen aus dem Westen, wirklich wahr. Die wurden in Akademien geschickt, um nur zu wissen, wie mache ich die Bevölkerung gehorsam, wie mache ich sie zu einer Herde. Und Experten vom Ostblock, der Vater Assad, holte sie mit Geräten aus dem Westen, hochentwickelte Horchgeräte, dass man jedes Telefon aushorchen kann. Vergessen wir nicht, wie kaputt die deutsche Gesellschaft geworden ist nach 12 Jahren totalitärer Nazi-Herrschaft. 12 Jahre. Wir haben 40 Jahre, werden bald 50, also mit dem Sohn jetzt. Der bleibt noch, also es geht nicht weg. 2012 habe ich mir viele Feinde gemacht, dass er durch Unterstützung vom Ausland bleibt. Diese haben gelernt, haben gelernt, wie sie die Anhänger immer unter Prüfung stellen, immer unter Kontrolle, die eigenen Leute unter Kontrolle. Es gibt nichts, was nicht kontrolliert wird. Und systematisch die Bevölkerung in die Knie zwingen. Bei jedem geringsten Widerstand. Das war wie ein Schocktherapie in der Gasse, dass sie sehen, Mensch, der hat nur zwei Sätze gesagt, der ist verschwunden für immer. Der ist irgendwo ermordet und verschachert in der Wüste unserer Gesellschaft. Explodierte, weil sie keinen anderen Weg mehr fand. Keinen anderen Weg. Und das zeigt, wie weit sie in der Seele gedemütigt war. Nicht wahr?
Das zeichnet sich alles schon ab, können wir in Ihrem Roman, wo Sie das sehr eindrucksvoll beschreiben, 2010 schon alles erkennen, was dann explodiert, später explodieren muss. Und inzwischen ist Syrien eine Arena der internationalen Mächte geworden. Sie haben da wenig Hoffnung auf Frieden in dem Land, in dem Sie geboren und aufgewachsen sind?
Ja, ich habe wenig Hoffnung. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber ich darf nicht abergläubisch so übertriebene Hoffnung machen, wo ich sehe, Russland, Israel, die Türkei, Iran und so weiter wirken mit auf einem kleinen, kaputten Land inzwischen. Die Raketen kommen und zerstören das, was man gerade repariert hat. Die Türken marschieren und erobern den ganzen Norden und die haben das nicht vor, zurückzukehren, bis sie die Kurden vernichten. Und das ist ein Völkermord gegen die Kurden. Die Russen, was suchen die Russen hier? Wie Kolonialmacht. Die haben Flughäfen, wo kein Syrer rein darf. Die haben Häfen für ihre U-Boote. Das haben sie immer, die Russen, gesucht. Warmwasserhäfen, das war ihr Komplex immer. Seit der Zarenzeit suchen sie eine Station im Warmwasser, so dass sie schnell reagieren werden, was passiert. Nicht durch Frost nicht mehr rauskommen. Wir haben die Iraner, die wirklich eine Supermacht in der Region wurde. Wenn Sie mich fragen, sind drei Mächte in der Region. Israel, Iran und die Türkei. Und die sind in Konkurrenz untereinander, nicht wahr? Also so ist es nicht. Die Türkei war lange Jahrzehnte mit Israel verbunden. Jetzt hat er sich gelöst, weil er durch Saudi-Arabien Gelder bekam und so weiter. Also das verträgt kein Land. Wenn das mit Deutschland passiert, wäre Deutschland ruiniert. Also nicht ein drittes Weltland, was gerade sich aufgebaut hat. Also. Und deshalb habe ich berechtigterweise ganz geringe Hoffnung. Aber die halte ich eine kleine Kerze darunter, damit sie immer warm bleibt, nicht wahr?
Das macht auch traurig, denn wenn man Ihr Buch liest, dann erfährt man auch, wie großartig Syrien und die Kultur dort ist. Allein das Essen, das ist ja fantastisch. Man riecht das manchmal, wenn dort wieder gekocht und gegessen wird. So toll beschreiben Sie das. Und umso trauriger wird man, wenn man sieht, wie all das zerstört wird, oder?
Richtig. Ich gehe noch weiter. Ich sage, die Gastfreundschaft, die legendäre, schöne, aus der Wüste geschenkte Gastfreundschaft, wo Gastfreundschaft Rettung heißt, nicht wahr? So haben wir gelernt als Kinder. Ein Gast ist ein Heiliger. Wenn du ihn verwöhnst, so segnet er im Herzen dein Haus. So wuchs ich in meiner Familie, dass jeder Gast für mich wie ein Segen kam. Nicht wie von meiner Güte kann ich dich ein bisschen unterstützen, so mit einem Stück Brot. Nein, das war ein Segen für mich. Und durch den Geheimdienst und Spitzel wurde diese systematisch kaputt gemacht. Und jetzt durch den Krieg noch weiter hinein zerstört dieses wunderbare Volk. Was die Gerichte betrifft, ich bin selbst ein leidenschaftlicher Koch. Ich kann nur erzählen und kochen, mehr kann ich nicht. Also Handwerk bin ich null, Garten bin ich null, Automechanik bin ich null. Ich bin eine Serie von Nullen. Aber zwei Sachen kann ich gut, erzählen und kochen. Manch ein geschmackloser Kritiker sagte, ja, bei Rafik Shami essen die Helden dauernd. Ja, was willst du denn, dass sie hungern oder was? Die essen Hummus, die essen Falafel, die essen Linsen. Das ist die Nahrung der Armen, aber gut gemacht. Das ist der Punkt. Gut gemacht, geschmackvoll gemacht und leidenschaftlich kochen.
Vielen Dank, Rafik Shami. Er hat einen großen, wunderbaren Roman geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Roman nennen soll. Natürlich ein spannender Gesellschaftsroman, das haben wir gehört. Ist auch ein Liebesroman über die Liebesgeschichte, die ganz fantastisch ist, haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ein Krimi natürlich, die Lokomotive. Auch ein Roman über Glaube und Aberglaube. Auch ein philosophischer Roman, ein historischer Roman. Das steckt alles drin. Sie müssen dieses Buch selbst lesen. Sie werden begeistert sein und danach viel haben, worüber Sie nachdenken und diskutieren können. Die geheime Mission des Kardinals, so heißt das Buch. Es ist im Hansa Verlag erschienen. Der Roman hat 430 Seiten, kostet 26 €. Vielen Dank, Herr Shami.
Ich danke Ihnen sehr für die wunderbaren vorbereiteten Fragen.